Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich habe ja verschiedentlich in der Vergangenheit Ihnen mitgeteilt, dass aufgrund der Bibel und anhand der Bibel und der Prophezeiungen schreckliche Ereignisse über uns kommen werden, über die gesamte Menschheit. Katastrophen ungeahnten Ausmaßes. Und Gott sagt uns auch warum. Er sagt uns, dass dies geschehen wird, weil der Mensch sich abgewandt hat von Gott und von seinen ewigen Gesetzen, den Bund gebrochen hat und so lebt, als ob es Gott gar nicht gäbe. Und Philosophien sind entwickelt worden, die natürlich sehr negativ sind, diese gottlose Evolutionsidee, dass der Mensch sich irgendwo aus einer Ursuppe heraus entwickelt haben soll, ohne irgendwie ein Eingreifen, ein Zutun von Gott. Die Evolutionstheorie, eine atheistische Theorie, die eine Schöpfung ohne den Schöpfer lehrt. Das Universum hat sich selbst geschaffen, wie so ein verrückter Wissenschaftler von sich behauptet hat. Und jetzt sind mittlerweile sogar noch weitere Erkenntnisse in Anführungszeichen veröffentlicht worden, wonach Schimpansen Gott anbeten, weil dann irgendwer so irgendwelche merkwürdigen Reaktionen und Aktionen von Schimpansen beobachtet hat. Ich meine, der Wahnsinn, dieser Unsinn nimmt ja gar kein Ende. Das Problem ist nur, dass die Wissenschaftler, die das behaupten, in Gottes Augen Narren sind. Die halten sich für weise, sie sind aber zu Narren geworden in den Augen Gottes. Und viele gutgläubige und leider total verführte Menschen, gerade auch junge Menschen, folgen diesem Spuk, diesem Unsinn und leben dann auch in einer Weise, die natürlich in keinster Weise Gott gefährlich ist, weil sie ja davon ausgehen, dass ja nun Gott gar nicht existiert oder wenn er existiert, dann ist er irgendwo im Nebel verschwunden und Gesetze gibt es schon mal gar keine. Und leider ist auch das orthodoxe, traditionelle Christentum davon sehr beeinflusst worden. Viele, in Anführungszeichen Christen, glauben ja an die Evolutionslehre, glauben ja in keinster Weise das, was die Bibel lehrt und glauben natürlich auch, dass viele der Gesetze, der ewigen Gesetze Gottes, abgeschafft worden seien, als Christus kam und leben dann natürlich auch nicht mehr danach. Und die Bibel zeigt uns deutlich, dass Gott über eine solche Reaktion, eine solche Handlung sehr zornig ist, sehr zornig ist. Und nun haben einige natürlich auch immer wieder versucht, diese falschen Ideen biblisch zu begründen. Und es gibt eine Stelle, die immer wieder angeführt wird. Und ich komme auch laufend E-Mails von Leuten, die unsere Sendungen sehen und sagen, ja, aber was ist jetzt mit dieser Stelle gemeint, die angeblich lehrt, dass für Heidenchristen, sagen wir einmal, also für Christen, die nicht aus dem Stamm Israel kommen, die alttestamentlichen Gesetze in keinster Weise mehr gültig seien, bis auf vier Kategorien. Und auch die nur zeitweilig. Da wird gesagt, ja, die wurden damals nochmal aufgeführt, damit man die Juden nicht in irgendeiner Form da jetzt verärgern soll. Aber mit der Zeit, nachdem immer mehr und mehr Heiden in die Kirche kamen, sind auch die abgeschafft worden. Und für heute gelten die auch nicht mehr. Wovon spreche ich? Ich spreche von einer sehr bemerkenswerten Stelle in Apostelgeschichte Kapitel 15. Und die wollen wir uns heute einmal anschauen. Und wir wollen einmal sehen, wie Gott über diese Dinge denkt. Und warum die Zukunft sehr viel mit dem zu tun hat, was wir heute besprechen werden. Apostelgeschichte 15, die Verse 19 bis 20, wo immer und immer wieder gesagt wird, aha, hier wird deutlich gemacht, nur das müssen wir noch tun, nur das müssen die Heiden heute noch tun, die zu Christen geworden sind, oder eigentlich heute auch schon nicht mehr, aber damals war das noch der Fall, vorübergehend. Was wird gesagt? Apostelgeschichte 15, und Vers 19, hier ist Jakobus. Darum meine ich, sagt er hier, aber das Meinen hat mehr eine Funktion von einer Entscheidung treffen. Er war derjenige, der Apostel über die Kirche in Jerusalem, der die Entscheidung traf, nachdem eine große Diskussion stattgefunden hatte. Darum entscheide ich, sollte man übersetzen, dass man denen von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen vorschreibe, dass sie sich enthalten sollen von Befleckung durch Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Und das war also die Entscheidung, die jetzt getroffen wurde in Apostelgeschichte 15. Und die wird wiederholt in den Versen 28 und 29, wo wir lesen. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen, als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht. Lebt wohl. Und dann wird das noch einmal wiederholt, zum dritten Mal in Apostelgeschichte 21 und in Vers 25. Apostelgeschichte 21 und Vers 25, da wird Folgendes gesagt. Wegen der gläubig gewordenen Heiden aber haben wir beschlossen und geschrieben, dass sie sich hüten sollen vor dem Götzenopfer, vor Blut, vor Ersticktem und vor Unzucht. So wird es also hier in der Lutherbibel viermal übersetzt. Und die Frage ist jetzt, ist das dann alles, was die Heiden damals schon zu tun hatten und natürlich auch heute noch und die überwiegende Mehrzahl der sogenannten Christen heute kommen ja von den, in Anführungszeichen, Heiden, also von den nicht-israelitischen Völkern. Ist das alles? Können die also alles andere dann brechen, sagen wir einmal, was man so im Alten Testament findet? Nun, wir müssen natürlich wieder mal den Zusammenhang sehen. Worum ging es eigentlich hier in Apostelgeschichte 15? Nun fangen wir an, ein wenig zu lesen, was der ursprüngliche Zusammenhang war. In Vers 1. Einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, nach der Ordnung des Mose, dann könnt ihr nicht selig werden, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Also zunächst einmal ging es jetzt um die physische Beschneidung. Die sagten, wenn ihr Teil der Kirche werden wollt, dann müsst ihr euch beschneiden lassen, physisch beschneiden lassen. Sonst könnt ihr keinen Anteil haben an der Kirche und damit dann auch nicht am Heil. Auch hier wird wiederum die Funktion der Kirche sehr deutlich gemacht. Einige meinen, sie könnten individuelles Christentum betreiben und unabhängig von der Kirche Gottes das Heil erlangen. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Aber hier meinten einige, man müsste sich physisch beschneiden lassen, um überhaupt Zutritt zu haben zur Kirche Gottes. Und dann wird noch mehr gesagt in Vers 5. Da traten einige von der Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren, und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Also hier wird jetzt von der Beschneidung gesprochen und von einem Gebot, das Gesetz des Mose zu halten. Und auch in Apostelgeschichte 15 und in Vers 24, da lesen wir, weil wir gehört haben, dass einige von den unseren, denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren irregemacht und eure Seelen verwirrt haben. Deswegen wurde dann diese Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem Petrus und Paulus und andere, Barnabas, erklärt haben, dass Gott den Heiden, den Heiligen Geist gab, ohne dass sie vorher beschnitten worden sind. Und Petrus spricht natürlich über das Ereignis von Cornelius und dem Hauptmann und seinem Haus. Es ging um die Frage der Beschneidung. Es ging dann auch weiter um das Gesetz des Mose. Es ging, wie ich Ihnen zeigen werde, um rituelle Gesetze. Es ging hier nicht um die Frage der 10 Gebote. Es ging hier nicht um den Sabbat zum Beispiel. Einige sagen, ja, das bedeutet also nur, dass die Heiden den Sabbat nicht mehr zu halten hatten. Um den Sabbat ging es gar nicht. Was meinen Sie wohl, was geschehen wäre, wenn jetzt auf einmal jemand behauptet hätte, man brauche den Sabbat nicht mehr zu halten? Es war schon eine große Diskussion wegen der Frage, muss man sich physisch beschneiden lassen oder nicht? Hier wird vom Sabbat gar nichts gesagt. Und es ist ja auch interessant, dass Paulus nach wie vor den Sabbat gelehrt hat. Die Beschneidung allerdings hat er nicht mehr gelehrt, wie wir ja wissen aus dem Galaterbrief zum Beispiel. Also es ging hier nicht um den Sabbat, es ging hier nicht um andere der 10 Gebote, es ging auch nicht um Rechtsvorschriften und Satzungen, die die 10 Gebote näher beschreiben. Es ging hier um rituelle Gesetze inklusive der Beschneidung. In den Versen 6 bis 9 wird das auch wiederum deutlich. Apostelgeschichte 15, Vers 6. Da kamen die Apostel und Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten. Welche Sache? Die Beschneidung und das Gesetz des Mose. Und als man sich aber lange gestritten hatte, da stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Das war zunächst einmal die Aufgabe von Petrus. Später ging diese Aufgabe an Paulus über. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns, und hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Also es ging hier darum, dass keine Verantwortung bestand, keine Verpflichtung bestand, keine Voraussetzung bestand für die physische Beschneidung und für andere rituelle Gesetze. Vers 10, warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Es ging jetzt darum, dass diese rituellen Gesetze nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dass man zum Heil gelangte, denn die hatten ja auch diese Funktion in keinster Weise. Auch die Opfergesetze hatten lediglich die Funktion, die Menschen an die Sünde zu erinnern. Es ging nicht darum, die Sünde zu vergeben. Also darum ging es. Es ging um die Gesetze des Mose. Nun, was ist damit gemeint? Was ist mit dem Gesetz des Mose gemeint? Schauen Sie, die ersten fünf Bücher Mose enthalten mannigfaltige Gesetze. Sie enthalten die Gesetze der zehn Gebote, die Gesetze der Rechtsvorschriften, der Satzungen, die zehn Gebote näher klären. Sie enthalten natürlich auch viele andere rituelle Gesetze. Das Gesetz der Beschneidung, das gesamte Opfersystem. Alles dies war Teil des Gesetzes des Mose. Die zehn Gebote werden als ein geistliches Gesetz beschrieben. Römer Kapitel 7, Vers 14 lehrt uns dies. Die rituellen Gesetze waren keine geistlichen Gesetze, sie waren physische Gesetze. Sie hatten auch viel mit Arbeit zu tun, mit Werken. Werke des Gesetzes, mit anderen Worten, die hatten ja sehr viel Arbeit damit, diese Opfer zu erbringen und so weiter und so fort, diese Waschungen durchzuführen, bis man dann wieder rein war am Abend, das den ganzen Tag hindurch, wenn man da irgendwo etwas angefasst hatte, was unrein war, war man dann unrein den ganzen Tag hindurch, man musste sich dann waschen und dann war man wieder rein am Abend. Das waren keine geistlichen Gesetze, das waren physische Gesetze. Aber alle diese Gesetze, egal ob geistlich oder physisch, waren Teil des Gesetzes des Mose. Und die wurden alle später dann in ein Buch geschrieben. Und das wird hin und wieder auch als das Buch des Mose oder das Buch des Gesetzes oder auch das Buch des Gesetzes des Mose bezeichnet. Das muss man begreifen. Wenn die Jünger hier von dem Gesetz des Mose sprachen, dann haben sie alles mit eingeschlossen und hauptsächlich ging es hier jetzt um die rituellen Gesetze. Es ging nicht um die zehn Gebote, wie ich sagte, es ging nicht um den Sabbat. Aber schauen wir uns einmal diese Formulierung an in verschiedenen Stellen. Zum Beispiel in 5. Mose 17. Und halten Sie Ihren Finger hier in Apostelgeschichte 15, da kommen wir noch drauf zurück. Aber zunächst einmal in 5. Mose 17, angefangen in Vers 18, da wird nämlich über die Verantwortung des Königs gesprochen, der noch nicht existierte, der aber kommen würde. Gott wusste, dass letztendlich die Israeliten einen König haben wollten und hat bereits hier schon Gesetze erlassen für den späteren König. Nicht, dass das nebenbei gesagt dem Willen Gottes entsprach. Gott wollte nicht, dass die Menschen sich einen König erschufen. Er wollte über die Menschen hier, die Israeliten, herrschen. Aber er wusste, dass die Menschen sich so entscheiden würden. Und so hat er Folgendes gesagt. Und wenn er nun sitzen wird auf dem Thron seines Königreiches, soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, wie es den levitischen Priestern vorliegt, in ein Buch schreiben lassen. Das war dann das berühmte, bekannte Buch des Gesetzes oder das Buch des Mose. In Kapitel 28, 5. Mose 28 und lesen wir Vers 58. 5. Mose 28 und Vers 58. Wenn du nicht darauf hältst, dass du alle Worte dieses Gesetzes tust, die in diesem Buche geschrieben sind, und nicht fürchtest diesen herrlichen und heiligen Namen, den Herrn, deinen Gott, so wird der Herr schrecklich mit dir umgehen. Und so weiter und so fort. Natürlich war damals die Verpflichtung, da alle die Gebote, inklusive die rituellen Gesetze, zu halten. Aber die rituellen Gesetze sind abgeschafft worden, als Christus starb. Aber damals war natürlich die Verpflichtung vorhanden, alles dies zu tun. Und so lesen wir auch in Kapitel 29, die Verse 19 und 20. Ein solchen Mann wird der Herr nicht gnädig sein, sondern sein Zorn und Eifer wird entbrennen gegen ihn, und es werden sich auf ihn legen alle Flüche, die in diesem Buch geschrieben sind, und seinen Namen wird der Herr austilgen unter dem Himmel und wird ihn zum Unheil absondern aus allen Stämmen Israels, nach allen Flüchen des Bundes, der in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben ist. Natürlich, dieses Buch des Gesetzes enthielt sowohl die geistlichen als auch die rituellen Gesetze. Und wenn heute jemand die geistlichen Gesetze bricht, wird er den Fluch des Gesetzes erhalten. Deswegen habe ich zu Anfang dieser Predigt bereits schon gesagt, das hat sehr viel damit zu tun, was wir in der Zukunft erleben werden. Aber weiter noch, in Kapitel 30, 5. Mose 30 und in Vers 10. Es heißt, alles dies wird dir widerfahren, wenn du jetzt gehorsam bist, alles Gute wird widerfahren dir, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und hältst seine Gebote und Rechte, die geschrieben stehen im Buch dieses Gesetzes, wenn du dich bekehrst zu dem Herrn, deinem Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Also heute die Menschen, die meinen, sie könnten ohne Gott auskommen, die bräuchten an Gott nicht zu glauben, sie bräuchten nicht unbedingt das zu tun, was Gott ihnen sagt, die können auch nicht erwarten, dass es ihnen gut gehen wird in der Zukunft, selbst wenn es ihnen heute scheinbar gut geht oder gehen sollte. Nein, diese Dinge werden schon ihre Konsequenz haben. Schauen wir uns auch Kapitel 31 an. 5. Mose 31, angefangen in Vers 24. 5. Mose 31, Vers 24, als nun Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben, da gebot er den Leviten, die die Lade des Bundes des Herrn trug, und sprach: Nehmt das Buch dieses Gesetzes und legt es neben die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, dass es dort ein Zeuge sei wider dich. Denn ich kenne deinen Ungehorsam, deine Halsstarrigkeit. Siehe, jetzt schon, während ich noch bei euch lebe, seid ihr ungehorsam gewesen gegen den Herrn, wie viel mehr nach meinem Tode. Aber schauen Sie, dieses Buch des Gesetzes, das eben nicht nur die 10 Gebote enthielt und die Rechtsvorschriften, die Satzungen, sondern auch die Ritualgesetze, wurde neben die Lade gelegt. Die Tafeln mit den 10 Geboten waren in der Lade. Auch hier sehen wir einen gewissen Unterschied zwischen beiden Komponenten. Schauen wir uns auch jetzt eine Stelle im Neuen Testament an, wo ebenfalls von dem Buch des Gesetzes, dem Buch des Mose, geschrieben steht, und zwar in Markus Kapitel 20. In Markus Kapitel 20 und lesen wir Vers 26. Markus 20 und Vers 26. Aber von den Toten, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch des Mose, bei dem Dornbusch, wie Gott zu ihm sagte und sprach: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr irrt sehr. Nun, wiederum auch, was im zweiten Buch Mose geschrieben steht, alles dies wurde später in das Buch des Gesetzes eingefügt. Und deswegen wurde auch das hier zum Teil des Buches des Gesetzes. Interessant ist auch hier seine Aussage, denn Christus sprach hier mit den Sadduzäern, die glaubten nämlich nur, dass die 5 Bücher Mose inspiriert seien. Alle anderen Bücher des Alten Testamentes waren derer Auffassung nach nicht inspiriert. Jetzt zitiert er hier aus dem Buch des Mose, weil die glaubten auch nicht an eine Auferstehung. Und der ganze Punkt war hier der, dass Christus sagte: Okay, ihr glaubt nicht an die Auferstehung. Gott sagt im zweiten Buch Mose: Ich bin ein Gott der Lebendigen. Nicht, dass die jetzt lebendig sind, aber dass die lebendig sein werden. Der Zusammenhang war die Auferstehung. Jetzt zitierte diese Stelle, um zu zeigen, dass Gott die Toten auferwecken wird. Aber das ist jetzt ein weiteres Thema für sich. Aber wir sehen hier aus allen diesen Stellen, dass es um rituelle Gesetze ging, die also im Buch des Mose niedergeschrieben waren. Das ging um die Beschneidung, die im Buch des Gesetzes, im Buch des Mose, in den ersten 5 Büchern von Mose niedergeschrieben waren. Darum ging es hier in Apostelgeschichte 15. Es ging in keinster Weise um die geistlichen Gesetze der 10 Gebote inklusive des Sabbats. Die 10 Gebote, und ich habe eben das hier deutlich gemacht, Jakobus war ja derjenige, der diese Dinge alle jetzt erklärt hatte. Und wir lesen eine interessante Stelle in Jakobus Kapitel 2. Schauen Sie, der Jakobus, der diese Entscheidung getroffen hat, hat keineswegs die Entscheidung getroffen im Hinblick auf die Idee, dass jetzt die 10 Gebote abgeschafft seien. Darum ging es in keinster Weise, auch für die Heiden nicht. In keinster Weise. Jakobus Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Was sagt er hier? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, nach der Schrift, und jetzt zitiert er aus dem Buch des Mose, 3. Mose, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Also keineswegs war es so, dass alles das jetzt, was im Buch des Mose geschrieben stand, abgeschafft sei. Wenn ihr aber die Person anseht, dann tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz des Mose als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Aber was für ein Gesetz spricht er hier an? Das Gesetz der 10 Gebote. Schauen Sie, Vers 11. Denn der da gesagt hat, 2. Mose 20, wiederum im Buch des Mose niedergeschrieben, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Natürlich, Teile der 10 Gebote. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, aber tötest, bist du ein Übertreter des Gesetzes, redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Also keiner, in keinster Weise kann man diese Stellen sehen in dem Lichte, dass man sagt, also hier in Apostelgeschichte 15 ist den Heiden geboten worden oder erlaubt worden. Die könnten also alle der 10 Gebote brechen, der Rechtsvorschriften, der Satzungen, die können sie alle brechen. Das Einzige, was sie tun müssen, sie müssen sich von diesen 4 Dingen da enthalten. So, mit dieser Einleitung wollen wir uns einmal nun diese 4 Dinge näher anschauen. Was wird hier gesagt? Und warum werden die hier erwähnt? Warum wird denen gesagt, die sollen sich von Befleckung mit Götzen enthalten? Von der Befleckung mit Götzen sollen sich enthalten, oder wie später gesagt wird, von Götzenopfer, von Unzucht, vom Erstickten, wie Luther es übersetzt, nicht sehr glücklich, wie ich Ihnen zeigen werde, und von Blut. Schauen Sie sich auch diese 4 Aspekte, die findet man im Buch des Mose. im Gesetz des Mose. Das waren aber Aspekte, die, Jakobus sagt, sollen nach wie vor beobachtet werden, auch wenn sie, wenn wir jetzt die Stellen uns anschauen, im Zusammenhang stehen mit Ritualgesetzen. Aber Jakobus wollte deutlich machen, aber das sind nach wie vor Gesetze, die Gültigkeit haben. Nicht nur für die Heiden, natürlich auch für die Israeliten. Und so schauen wir uns einmal an in 3. Mose Kapitel 17. In 3. Mose 17 und Vers 7. Denn einige könnten ja zum Beispiel jetzt diese Stellen lesen und sagen, ja, okay, dann brauchen wir das auch nicht mehr zu halten, denn das ist ja auch Teil des Ritualgesetzes. Aber Jakobus wollte deutlich machen, und die anderen Apostel haben damit übereingestimmt. Nein, nein, das ist nach wie vor gültig. 3. Mose 17 und Vers 7. Es geht hier auch gerade um die Heiden noch. Und sie sollen ihre Opfer nicht mehr den Feldgeistern opfern, mit denen sie Abgötterei treiben. Aber er sagt hier, ihr Israeliten, und Heiden sollten geistliche Israeliten werden, ihr sollt es nicht mehr tun. Das soll ihnen eine ewige Ordnung sein von Geschlecht zu Geschlecht. Wo es heißt, sie sollen ihre Opfer nicht mehr den Feldgeistern opfern, kann das auch mit Dämonen übersetzt werden. Und dann lesen wir in Vers 10. Und wer vom Hause Israel oder von den Fremdlingen unter euch irgendwelches Blut isst, gegen den will ich mein Antlitz kehren und will ihn aus seinem Volke ausrotten. Also das Gebot, kein Blut zu essen, sollte für die Heiden auch weiterhin gelten. Und es soll auch für uns heute gelten, wie ich Ihnen zeigen werde. Gerade in Deutschland ist es eine sehr populäre Unsitte, Blut zu trinken oder Fleisch mit Blut zu essen, wie zum Beispiel Blutwurst. Und dann natürlich auch noch vom Schweinefleisch. Also wir haben schon gleich zwei oder drei verschiedene Komponenten, die nicht durchgeführt werden sollten. Schauen wir uns auch 2. Mose 34 an. Da wird nämlich auch aus dem Gesetz des Mose etwas hergeleitet. Aber wie gesagt, Jakobus sagte, das soll aber nach wie vor bestehen bleiben. 2. Mose 34, die Verse 15 und 16. Hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, damit sie, wenn sie ihren Göttern nachlaufen und ihnen opfern, also es geht jetzt hier um Götzenopfer, dich nicht einladen und du von ihrem Opfer essest. Und damit du für deine Söhne ihre Töchter nicht zur Frau nehmest und diese dann ihren Göttern nachlaufen und machen, dass deine Söhne auch ihren Göttern nachlaufen. Das war die Gefahr, auch bei sogenannten religiösen Mischehen. Das sollte man eben nicht tun. Man sollte in keinster Weise an diesen Götzenopfern teilnehmen. Die Heiden, die das taten, die sollten sich davon entfernen. Wir lesen auch in Psalm 106. In Psalm 106, die Verse zunächst einmal 28 und dann 37 und 38. Psalm 106 und lesen wir Vers 28. Und sie hängten sich an den Baal Peor und aßen von den Opfern für die Toten. Das haben die Israeliten getan, weil sie ihnen den Heiden da nachgefolgt sind. Vers 37. Und sie opferten sogar ihre Söhne und ihre Töchter den bösen Geistern, also den Dämonen. Haben Dämonen angebetet, ohne das zu wissen. Haben gemeint, sie beten da jetzt vielleicht irgendwelche Götzen an. In Wirklichkeit sagte Gott, nein, das ist Dämonenanbetung. Und vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter. Und sie opferten den Götzen Kanaans, sodass das Land mit Blutschuld befleckt war. Also man sollte sich nach wie vor von den Dingen enthalten, die durch Götzen verunreinigt worden sind, inklusive Götzenopfer. Aber es ging um mehr. Es ging um alles das, was durch Götzenanbetung verunreinigt wurde. Dann sollte man sich natürlich von Unzucht enthalten. Ja, weil man heute jetzt sagen, das gilt nicht mehr oder man kann ruhig jetzt Unzucht betreiben. Das war damals nur der Fall. Das wäre ein Unsinn. 3. Mose 19. 3. Mose 19. Aber wir werden gleich sehen, viele Christen sehen das heute so, dass die auch meinen, sie könnten ohne weiteres in Unzucht leben und dann bei Gott irgendwie wohlgefällig sein. 3. Mose 19 und lesen wir Vers 29. Du sollst deine Tochter nicht zu Hurerei anhalten, dass nicht das Land Hurerei treibe und werde voll Schandtat. Es ging hier mehr auch so um Tempelhurerei, wo die Töchter so als Tempelhuren dienten. Und das war so eine Sitte, eine Unsitte bei vielen der Heiden. Und Gott sagt, das sollten wir in keinster Weise tun. Also schon mal sowieso keine Hurerei betreiben, aber schon gar nicht in religiösem Kontext. In 5. Mose 23 lesen wir die Verse 18 und 19. Es soll keine Tempeldirne sein unter den Töchtern Israel und kein Tempelhurer unter den Söhnen Israel. Tempelhurer, also zum Beispiel Altardiener, die dann von Priestern missbraucht werden. Sie wissen, wovon ich spreche. Das gab es damals auch schon alles. Vers 19. Und du sollst keinen Hurenlohn noch Hundegeld in das Haus des Herrn deines Gottes bringen aus irgendeinem Gelübde, denn das ist dem Herrn, deinem Gott, beides ein Greuel. In diesem Falle wird jetzt Hundegeld offensichtlich mit dem Tempel Hura in Verbindung gebracht. Also das sollte nicht geschehen. Man sollte auch da sich weiterhin von der Unzucht fernhalten. Nun, dann heißt es bei Luther, man soll sich fernhalten von Ersticktem und von Blut. Zunächst einmal von Dingen, die hier als erstickt beschrieben werden. Das ist so, wie ich sagte, nicht so ganz glücklich übersetzt. Viele übersetzen es leider auch so. Und da werden wir einiges zu sagen müssen. Aber zunächst einmal 3. Mose 22 und in Vers 8. Hier wird nämlich etwas anderes gesagt. Ein verendetes oder zerrissenes Tier soll er nicht essen, damit er nicht unrein werde. Ich bin der Herr. Das heißt hier ein verendetes und zerrissenes Tier. Wie gesagt, darauf komme ich gleich zurück. Zunächst einmal noch die Verbote im Hinblick auf Blut. Da wird zum Beispiel in 1. Mose, Kapitel 9 und in Vers 4 Folgendes geschrieben. Und das war lange vor Mose. Das war der Bund, den Gott mit Noah schloss. Allein esse das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist. Also es ist ein Gesetz, das bereits lange vor Mose bestand. Und dann wird es natürlich in 3. Mose, Kapitel 3 und in Vers 17 wiederholt. 3. Mose 3 und Vers 17. Das sei eine ewige Ordnung für eure Nachkommen überall, wo ihr wohnt, dass ihr weder Fett noch Blut esset. Nun, es gibt da jetzt viele, viele weitere Stellen, auf die ich eingehen möchte, die sich mit der Frage des Erstickten und des Blutes beschäftigen. Weil in der Lutherbibel, da wird fast immer nur von Ersticktem gesprochen. Und das wird dann aber auch so definiert, das können Sie dann also in Kommentaren und Lexika nachlesen. Es ging um Aas von Tieren, die von selbst starben oder von anderen Tieren zerrissen wurden. Deswegen haben wir eben gerade gelesen, in 3. Mose, von verendeten und zerrissenen Tieren. Die Zürcher Bibel schreibt, Fleisch von Tieren, die umgekommen waren, ohne dass man ihr Blut hatte herauslaufen lassen. Blut darf nicht von Menschen genossen werden, weder für sich alleine noch im Fleisch. Also es ging hier darum, dass man nicht Blut von sich alleine jetzt trinken sollte, aber auch nicht Blut, das noch im Fleisch war, zusammen mit dem Fleisch dann essen sollte. Deswegen wird hier von Blut gesprochen und von Ersticktem. Aber Ersticktem ist eigentlich nicht so unbedingt klar. Die Gute Nachricht schreibt von dem Fleisch von erwürgten Tieren. Und so gibt es eben viele, viele weitere Stellen, auf die ich hier kurz eingehen möchte, die davon sprechen. Aber zunächst einmal Folgendes. Im Englischen wird hier immer von strangled gesprochen. Also wenn hier von Ersticktem die Rede ist, heißt es in den englischen Bibeln kontinuierlich strangled. Die Bedeutung ist eigentlich die gleiche, wenn man versteht, was im Griechischen hier im Neuen Testament zumindest gemeint ist. Im Griechischen steht zunächst einmal das Wort pniktos, P-N-I-K-T-O-S. Und dieses Wort kommt von dem Wort pnikno oder pnigo, P-N-I-G-O. Und das bedeutet wörtlich erwürgen oder ersticken. Es kann auch bedeuten erdrosseln, ersticken lassen, die Luft nehmen oder auch an der Gurgel packen oder an der Kehle packen. Also man kann sich das so vorstellen wie zum Beispiel jetzt eine Raubkatze, die jetzt das Opfer so an der Kehle packt. Es geht darum, dass das Tier umkommt, ohne dass das Blut in irgendeiner Weise abgelassen worden sei. Und das ist genau, worum es hier geht. Schauen wir uns weitere Stellen hierzu kurz an. In 5. Mose Kapitel 12. 5. Mose Kapitel 12 und lesen wir zunächst einmal Vers 16. 5. Mose 12 und Vers 16. Nur das Blut sollst du nicht essen, sondern auf die Erde gießen wie Wasser. Und dann weiter in Vers 23. Allein achte darauf, dass du das Blut nicht isst, denn das Blut ist das Leben, wörtlich die Seele. Aber die Seele ist nicht unsterblich, schauen Sie. Die Seele ist etwas, was den Menschen ausmacht. Der Mensch ist die Seele, solange wie der Mensch lebt, lebt die Seele. Wenn der Mensch stirbt, ist die Seele tot. Diese ganze Idee, dass es eine unsterbliche Seele gäbe, die nach dem Tode des Menschen weiterlebt, ist keineswegs biblisch. Sie ist wiederum heidnisch, aus dem Heidentum, aus dem Griechentum, aus dem Babyloniertum und anderen heidnischen Religionen übernommen worden. Nein, das Blut ist das Leben, das Blut ist die Seele, darum sollst du nicht zugleich mit dem Fleisch das Leben oder die Seele essen. Es ging hier um diese Symbolik, die hier angesprochen wird. Weiter in Vers 24, sondern du sollst das Blut auf die Erde gießen wie Wasser und sollst es nicht essen, auf dass dir es wohlgehe und deinen Kindern nach dir, weil du getan hast, was recht ist, vor dem Herrn. Nun gleich dazu Folgendes gesagt, es ging hier um die Nahrungsmittelaufnahme sozusagen, man soll das nicht essen. Einige haben gefragt, ja geht das dann auch nicht im Hinblick auf Bluttransfusion? Nein, das ist damit nicht gemeint. Bluttransfusionen sind durchaus erlaubt. Man sollte natürlich sehr vorsichtig sein und aufpassen, denn natürlich kann es dadurch auch zu anderen Übertragungen von Krankheiten kommen, das ist klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass biblisch gesehen eine Bluttransfusion nicht erlaubt wäre. Es geht hier um das Essen von Blut, das Trinken von Blut und das Essen von Fleisch mit Blut, wie Blutwurst, wie ich sagte. Weiter in Kapitel 14, 5. Mose 14 und lesen wir Vers 21. Ihr sollt kein Aas essen. Nun, hier wiederum wird Aas übersetzt. Die Bedeutung ist, was von sich aus gestorben ist. Also man soll nicht ein Tier essen, was von sich aus gestorben ist. Unter anderem auch deshalb, weil das natürlich auch wegen Krankheit gestorben sein kann. Aber es geht eben auch um das Blut, was dann natürlich noch in dem Tier sein würde. Aber dem Fremdling in einem Tor magst du es geben. Das ist ein interessanter Unterschied zwischen hier diesem Aas. Das kann der Fremdling essen. Das Blut durfte er nicht. Also Blut trinken in keinem Fall. Aber hier, das kannst du dem Fremdling geben, 5. Mose 14, Vers 21, noch einmal gesagt, ihr sollt kein Aas essen, dem Fremdling in deiner Stadt darfst du es geben, dass er es esse und dass er es verkaufe einem Ausländer, denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Wir sehen natürlich auch eine gewisse symbolische Bedeutung hier. Aber gleichwohl wird es deutlich gemacht, im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte 15, dass dieses Gesetz nach wie vor gültig ist und beobachtet werden muss. Also auch wir heute sollten kein Blut essen. Das ist jedenfalls das, was hier deutlich gesagt wird. In 5. Mose 15 und Vers 23 wird es auch wiederholt. Also sehen wir mal, wie oft das wiederholt wird. Offensichtlich ist es bei Gott sehr wichtig, dass wir dies begreifen. Nur, dass du sein Blut nicht isst, heißt es hier, sondern es auf die Erde gießt wie Wasser. Nun, in 1. Samuel 14 haben sich natürlich wiederum die Israeliten nicht daran gehalten, wie so oft sie Gebote gebrochen haben. Und so lesen wir in 1. Samuel 14 und lesen wir in Vers 23. 1. Samuel 14, Vers 32, Entschuldigung. 1. Samuel 14, Vers 32. Und das Volk fiel über die Beute her, und sie nahmen Schafe und Rinder und Kälber und schlachteten es, dass das Blut auf die Erde floss, und aßen das Fleisch über dem Blut. Aber besser, wie es die Schlachterbibel bringt, und sie aßen das Fleisch mit dem Blut. Wie gesagt, das ist eben etwas, was nicht geschehen sollte, nicht geschehen soll. Denn, lesen wir einmal eine Prophezeiung oder zwei Prophezeiungen für die Endzeit. Also es ging nicht nur um das alttestamentliche Israel. Es ging nicht nur um die Zeit von den frühen Aposteln und danach konnte man das dann ohne weiteres brechen. Nein, es geht auch für uns heute, denn in Hesekiel 4 und Vers 14 wird Folgendes gesagt. Hesekiel 4 und Vers 14. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, siehe, ich bin noch nie unrein geworden. Ich habe von meiner Jugend an bis zu dieser Zeit niemals Fleisch von einem gefallenen oder zerrissenen Tier gegessen. Und nie ist unreines Fleisch in meinen Mund gekommen. Nun, einige sagen, ja, das war aber damals nur für Hesekiel der Fall. Das hat er von sich selbst so gesagt, obwohl hier diese Prophezeiung um das endzeitliche Gericht geht von Jerusalem. Aber dann schauen wir uns eine weitere Stelle an, Hesekiel 33. Hesekiel 33 und in Vers 25, denn da geht es ganz klar um die Endzeit. Hesekiel 33, Vers 25. Darum spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr, ihr habt das Fleisch über dem Blut gegessen, wiederum besser übersetzt, wie die Schlachterbibel es hat, das Fleisch mit dem Blut, und eure Augen zu den Götzen aufgehoben und Blut vergossen, und dann wollt ihr das Land besitzen. Und dann heißt es, ihr verlasst euch auf euer Schwert und übt Gräuel, einer schändet die Frau des anderen, und dann wollt ihr das Land besitzen, und sie würden aus dem Land vertrieben werden damals, wie auch heute in der nahen Zukunft, das moderne Haus Israel, und auch das Haus Juda aus ihrem Land, wo sie zurzeit sich aufhalten, vertrieben werden. Also wie gesagt, dies sind Gesetze, die nach wie vor zu halten sind, gemäß den Worten des Apostels Jakobus und auch Paulus und Petrus und so weiter. Auch wiederum hier eine Verdeutlichung zunächst einmal. Einige meinen, sie müssten jetzt dann halt, wenn sie Fleisch essen, das nur essen, wenn es auf die Art und Weise zubereitet ist, wie das heute so die Juden in dem koscheren System tun. Das ist keineswegs damit gemeint. Es geht darum, dass man eben das Fleisch nicht mit dem Blut essen soll. Wir haben immer in der Kirche Gottes schon gelehrt, dass diese Gebote sich nicht darauf beziehen, dass man jetzt diese rituellen Dinge betreiben muss, sondern es geht darum, dass wenn ein Tier geschlachtet ist und das Blut abläuft, dann ist das okay. Und wenn dann irgendwo noch Saft in dem Tier sich weiterhin befindet, dann kann man das ohne weiteres essen. Es geht nicht mehr um den Saft, der auch rötlich aussehen mag. Es geht um das Blut, das abgelaufen ist. Und das ist alles damit gemeint. Die weiteren rituellen Dinge, die dann hinzugefügt worden sind, um die brauchen wir uns nicht zu bekümmern. Aber warum hat jetzt Jakobus diese vier Dinge ganz spezifisch für die Heiden angesprochen? Nun, weil die Heiden eben das genau taten. Denn bevor sie bekehrt wurden, da haben sie sehr oft, natürlich, das wissen wir ja, ihren Götzen geopfert. Sie haben sehr oft mit ihren Opfern Blut getrunken. Oder sie haben halt ihre Opfer zusammen mit Blut gegessen. Und das geschieht natürlich auch dann, wenn Tiere erstickt sind oder von sich aus sterben oder erwürgt werden. Und natürlich haben sie auch Tempelprostitution begangen und natürlich sehr viel Hurerei. Alles im Hinblick auf ihren, in Anführungszeichen, Gottesdienst, ihren Götzendienst. Und es sollte deutlich gemacht werden, dass alles dies nicht getan werden soll. Und obwohl dies im Buch des Mose im Zusammenhang mit rituellen Gesetzen gestehen oder gestanden haben mag, sollte es nicht angewandt werden. Also schauen Sie, es ging bei diesen vier Vorschriften jetzt nicht darum, den Heiden zu sagen, was sie tun dürfen, sondern es wurde ihnen gesagt, was sie nicht tun dürfen. Sie dürfen diese Dinge nicht tun im Hinblick auf ihren Gottesdienst. Dass wenn man ein Christ wird, soll man sich von diesen Dingen fernhalten. Wie ich sagte, es ging in keinster Weise darum, jetzt irgendwo die 10 Gebote abschaffen zu wollen. Schauen Sie, als diese Dinge gesagt wurden, da stand der Tempel ja noch. Der Tempel ist ja erst im Jahre 70 nach Christus durch Titus zerstört worden. Und die Juden haben damals natürlich noch Opfer erbracht. Und es kann auch gewesen sein, wie man aus einigen Stellen der Apostelgeschichte liest, dass einige auch der Christen solche Opfer noch erbracht haben oder gewisse Gelübde erfüllt haben. Und das war ja auch nicht unbedingt verkehrt. Es war nicht mehr notwendig. Aber es war nicht unbedingt verkehrt. Aber der Hebräerbrief war geschrieben worden, um deutlich zu machen, dass diese Dinge nicht mehr notwendig sind. Dass mit dem Tod Jesu Christi das gesamte Opfersystem abgeschafft worden ist. Aber wir wissen, dass in der Endzeit noch einmal Opfer erbracht werden in Jerusalem und auch zu Beginn des Millenniums. Also es ist keine Sünde, dies zu tun, aber es ist nicht notwendig. Es ist natürlich dann verkehrt, wenn man es aus Grund von falschen Motiven heraus tut, weil man meint, man müsse es tun, um dadurch jetzt Vergebung der Sünde zu erlangen und so weiter und so fort. Aber schauen wir uns einmal kurz an in Hebräer Kapitel 9, was hier Paulus sagt. Und das ist das, worum es hier ging. Und es sollte deutlich gemacht werden, dass diese Opfergesetze in keinster Weise mehr verbindlich waren. in Hebräer Kapitel 9, die Verse 9 und 10. Es ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Es werden da Gaben und Opfer dargebracht. Also der Hebräerbrief wurde geschrieben noch bevor der Tempel zerstört wurde, die nicht im Gewissen vollkommen machen können den, der den Gottesdienst ausrichtet. Dies sind nur äußerliche Satzungen über Speise und Trank und verschiedene Waschungen, die bis zu der Zeit einer besseren Ordnung auferlegt sind. Und diese bessere Ordnung war natürlich dann bereits eingetreten, als Christus starb. Und als der Tempel dann zerstört wurde, waren die Opfer ohnehin nicht mehr zu erbringen. Die konnten nicht mehr erbracht werden. Aber es war kein Problem, weil die in keinster Weise in irgendeiner Form zur Vergebung von Sünde und zur Erlangung des Heils geführt haben. Aber da eben im Zeitpunkt, als Jakobus diese Dinge sagte, diese Opfer hin und wieder noch erbracht wurden, war es notwendig, den Heiden zu sagen, ja, aber wenn es tut, dann tut es aber nicht, wie es ihr früher getan habt. Dann tut es also nicht, dass ihr jetzt da Hurerei betreibt. Dann tut es also nicht, dass ihr jetzt das Opfer Fleisch mit Blut esst oder dass ihr jetzt Blut trinkt oder dass ihr, wie gesagt, in irgendeiner Form euch dann mit Götzen befleckt. Das war jetzt notwendig, dies deutlich zu machen, diese vier Aspekte noch einmal zu erwähnen. Nun, einige würden heute sagen, ja gut, das ist ja klar, dass man das nicht darf. Nun, was das Blut anbelangt, ist es keineswegs so klar. Denn viele, die sehen also Schweinefleisch oder Blutwurst als Delikatesse an. Aber natürlich, was also jetzt Unzucht anbelangt, ist ja klar, dass man heute keine Unzucht mehr begehen darf. Nun, wenn Sie das zugeben, zumindest theoretisch haben Sie ein Problem, denn wenn Sie sagen, ja, okay, das darf man nicht mehr tun, was ist damit Ehebruch zum Beispiel? Würde man jetzt wirklich sagen, dass die Heiden, denen wurde jetzt also erlaubt, alle die anderen der 10 Gebote zu brechen, also jetzt Ehebruch, Diebstahl, Mord und so weiter und so fort. Sie mussten sich lediglich von Unzucht enthalten, einer Unterkategorie, sagen wir mal, des Gebotes gegen Ehebruch. Es ergibt gar keinen Sinn. Aber ich möchte Folgendes hierzu sagen, denn auch was Unzucht anbelangt, die meisten würden heute zwar wohl mit den Lippen sagen, dass das verkehrt sei, und leben dann zusammen, ohne verheiratet zu sein. Und haben Geschlechtsverkehr, ohne verheiratet zu sein. Und kommen dann sonntags in die Kirche. Von praktizierenden Homosexuellen, die sogar von der Kanzel predigen, ganz zu schweigen. Schauen Sie, alles das ist so offensichtlich verkehrt. Und gleichwohl im heutigen traditionellen Christentum ist man so tolerant geworden, dass man sagt, ach ja, das kann man ohne weiteres erlauben, das kann man akzeptieren. Da ist nichts mit dabei. Das waren alles nur damalige Vorschriften für die damaligen Heiden, aber als sie dann irgendwo mehr und mehr zunahmen in der Kirche, dann war das auch nicht mehr notwendig. Das wurde nur damals irgendwie gesagt, um halt die Sensibilität der Juden nicht zu verletzen. So wird es dargestellt, aber so wird es nicht dargestellt im Hinblick auf das, was die Bibel lehrt. Und auch wenn es um Götzenopfer geht, nun ja, das haben wir ja heute in traditionellen Kirchen ja nicht mehr, dass wir beten ja keine Götzen an und wir opfern denen ja nicht. Ist das richtig? Schauen wir uns einmal an, Jeremia Kapitel 7, was da gesagt wird. Jeremia Kapitel 7 und was die Heiden getan haben. Und man muss sich die Frage stellen, tun wir das heute in unseren traditionellen christlichen Kirchen auch? Immer noch. Jeremia 7 und in Vers 18. Die Kinder lesen Holz, die Väter zünden das Feuer an und die Frauen kneten den Teig, dass sie der Himmelskönigin Kuchen backen und fremden Göttern spenden, sie Trankopfer, mir zum Verdruss, sagt Gott. Ja, aber machen wir ja heute nicht, wir backen ja keine Kuchen oder keine Plätzchen der Himmelskönigin zu Ehren. Nun, heute wird die, in Anführungszeichen, Jungfrau Maria, die angeblich nach ihrem Tode dann auferweckt wurde, in den Himmel fuhr, als Himmelskönigin bezeichnet. Und wenn es um Weihnachten geht, wenn es um Ostern geht, dann werden da schon ganz spezifische Kuchen und Gebäcke gebacken. Genau das, was die Bibel sagt, was man nicht tun darf. Maria ist nach wie vor tot im Grab. Es gibt nur einen einzigen, der von den Toten zu ewigem Leben auferweckt wurde und in den Himmel einfuhr und einging. Und das ist Jesus Christus. Und alle anderen wahren Christen, die leben nicht heute. Die sind tot. Die sind tot in ihren Gräbern, warten auf die Auferstehung, wenn Christus zurückkommt. Wenn sie den Heiligen Geist hatten, als sie starben, dann werden sie im Zeitpunkt der der Wiederkunft Christi auferweckt werden zu ewigem Leben. Zurzeit sind sie tot. Maria ist tot. Alle Christen sind tot in ihren Gräbern. Und wenn man an eine Himmelskönigin glaubt, wenn man an Heilige glaubt, die in irgendeiner Form jetzt da im Himmel sind, dann tut man nichts anderes, wenn man jetzt zu denen spricht sogar und die anbetet, als das, was hier Gott sagt, was die damaligen Israeliten getan haben, was ihm ein Greuel war. Denn wir sollen zu Gott dem Vater beten, im Namen Jesu Christi. Und nicht zu irgendwelchen Heiligen, die auch gar nicht existieren. Man soll ja auch keine Engel anbeten, in keinster Weise. Und man soll auch nicht irgendwo an Maria sich wenden in Gebeten, weil Maria tot im Grabe ist. Die kann gar nichts für sie tun. Wenn man dem glauben will, was die Bibel lehrt. Nun, Paulus hat später deutlich gemacht, dass Christen Götzenopferfleisch essen können, unter gewissen Voraussetzungen. Und ich möchte diese Stellen einmal kurz lesen, weil es eben auch um Weihnachts- und Ostergebäck geht. Einige sagen, ja, wenn das also jetzt zum Beispiel Spekulatius ist, der zur Weihnachtszeit hergestellt wird, dann darf ich das ja nicht essen. Nein, das ist damit nicht gemeint. Aber schauen wir uns genau einmal an, was hier Paulus sagt. In 1. Korinther, Kapitel 8. 1. Korinther, Kapitel 8. Lesen wir angefangen in Vers 4. 1. Korinther 8 und Vers 4. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Jesus Christus ist derjenige, der alles erschaffen hat. Es war Gott, der Vater, der alles durch Christus erschaffen hat. Aber nicht jeder hat die Erkenntnis. Denn einige, weil sie bisher an die Götzen gewöhnt waren, essen es als Götzenopfer, und dadurch wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Aber Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachheit nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, da er doch schwach ist, verleitet, das Götzenopfer zu essen. Und so wird durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde gehen, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr Fleisch essen, Götzenopferfleisch, ist die Rede hier, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Das Problem ist also folgendes. Paulus sagt, ich kann ohne weiteres Fleisch essen, was Götzen opfern oder was Götzen geopfert worden war, denn für mich gilt das ja nicht. Okay, ich kann es aber nicht als Götzenopfer essen. Ich kann es also jetzt essen in dem Zusammenhang, dass ich sage, okay, ich esse es jetzt, um damit den Götzen ein Opfer zu erbringen. Aber jemand, der jetzt schwach ist im Gewissen und meint, der Paulus, der isst es jetzt, aha, dann kann ich es auch essen als Götzenopfer Fleisch. Ich bringe das also jetzt den Götzen dar. Das sagt Paulus, das würde ich dann natürlich in keinster Weise gutheißen. Dann würde ich auch wegen seines schwachen Gewissens es nicht essen, weil der sonst damit dadurch zu Fall kommt. Schauen Sie, das ist der Zusammenhang. Also wie gesagt, es ging nicht darum, dass jetzt Paulus sagte, man kann jetzt kein Fleisch essen, was Götzen geopfert worden ist, solange wie man es nicht als Fleisch isst, das jetzt wiederum als Götzenopferfleisch dient. Das Gleiche gilt jetzt für, sagen wir mal, ein Weihnachtsessen, ein Osteressen, wenn Sie jetzt von Ihren Eltern, Ihren Verwandten eingeladen werden, zu einem einfachen Mahl um die Zeit herum, ist das okay. Wenn es aber jetzt ein Mahl ist, ganz eindeutig, um damit Weihnachten zu zelebrieren oder zu feiern, und das Gleiche gilt für Ostern, dann würde ich davon abraten. Schauen Sie, es kommt immer auf die jeweilige Situation an. Also wie gesagt, der Paulus hat das deutlich gemacht. In Kapitel 10, 1. Korinther 10, lesen wir auch wiederum die Verse 25 bis 33. Schauen Sie, alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst. Nun, es ging jetzt nicht um unreines Fleisch. Es ging darum, es ging um Götzenopferfleisch. Es wurde dann, ein Teil wurde geopfert in den Tempeln, der Rest wurde dann auf dem Fleischmarkt verkauft. Und Paulus sagt, okay, macht euch jetzt da kein Gewissen draus, wenn es auf dem Fleischmarkt verkauft wird, es ging um reines Fleisch. Okay, das könnt ihr dann ohne weiteres essen. Darum ging es. Es ging nicht nur um unreines Fleisch, natürlich nicht. Und forscht nicht nach. Also forscht nicht nach, ist das jetzt irgendwie vielleicht jetzt Teil von dem Götzenopferfleisch, was also jetzt den Götzen geopfert worden war, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Denn wenn es also jetzt herauskommt, das war jetzt also Götzenopferfleisch, dann könnten einige dann ein Gewissen sich daraus machen und sagen, okay, jetzt esse ich es als Götzenopfer und dann ist es natürlich ein Problem. Denn die Erde ist des Herrn und was darin ist. Wenn euch einer von den Ungläubigen einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, aber es geht nicht um unreines Fleisch. Es geht hier um den Zusammenhang des Götzenopfer. Und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Wenn aber jemand zu euch sagen würde, das ist Opferfleisch, schauen Sie, darum ging es. Wenn mir jemand etwas vorsetzt und ich weiß nicht, ob das Schweinefleisch ist oder nicht, dann esse ich das nicht einfach und forsche nicht nach, ob das Schweinefleisch ist. Schauen Sie, es geht hier um Götzenopferfleisch. Wenn einer aber sagt, das ist Götzenopferfleisch, so esst nicht davon. Um dessen Willen, der es euch gesagt hat. Also es geht nicht um mein Gewissen, es geht um seins. Und damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Ich rede aber nicht von dem eigenen Gewissen, Paulus sagte, ihr könnt es ja ohne weiteres essen, sondern von dem des anderen. Denn warum sollte ich das Gewissen eines anderen über meine Freiheit urteilen lassen? Wenn ich es mit Danksagung genieße, was soll ich mich dann wegen etwas verlästern lassen, wofür ich danke? Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Darum ging es hier. Das war der Zusammenhang. Einige verdrehen auch dies total und sagen, ja, von daher kann ich ohne weiteres alles das essen, was mir vorgelegt wird. Ob es jetzt Schweinefleisch ist, ob es jetzt diese schrecklichen Meerestiere sind, Hummer und wie auch immer alles und Froschschenkel und einige essen jetzt sogar Skorpione, nachdem sie das Blut abgelassen haben. Ich meine, sie können sich ja die Schnecken, die merkwürdigsten Dinge jetzt vorstellen. Darum geht es keineswegs. Es geht natürlich um reines Fleisch, aber es ging eben um den Zusammenhang mit Götzenopferfleisch. Es ist absolut falsch. Und darauf will ich jetzt hinaus. Es als Götzenopferfleisch zu essen. Also jetzt im Zusammenhang mit falschen religiösen Riten etwas zu essen. Weil es in diesem Zusammenhang dann für Götzen geopfert wird. Auch wenn man es möglicherweise gar nicht so als Götzen bezeichnet. Aber schauen wir uns einmal 1. Korinther 10 an. 1. Korinther 10 und angefangen in Vers 14. Und ich glaube, ich brauche da gar nicht allzu viel dazu zu sagen, denn ich denke, wer Ohren hat zu hören und Augen zu sehen, der weiß genau, worum es hier geht. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst, sagt der Herr. Ich rede doch zu den verständigen Menschen. Beurteilt ihr, beurteilen Sie, was ich sage. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist denn nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Der Zusammenhang war das Passa. Der Zusammenhang war, dass wahre, getaufte, bekehrte Christen einmal im Jahr das Passa zu sich nehmen sollen. Ungetaufte Christen sollten oder ungetaufte Menschen, die vielleicht von Gott jetzt berufen sind, aber noch nicht getauft worden sind, sollten es nicht tun. Denn Paulus warnt davor, wer es in unwürdiger Weise tut, der isst sich selbst und trinkt sich selbst zum Gericht. Aber es geht hier um das Passa einmal im Jahr. Es geht nicht um, man kann es nehmen, wann man will, an jedem Sonntag in der Kirche. Nein, es geht einmal im Jahr. Und er sagt hier, der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Und das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi. Denn ein Brot ist es. So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Seht an, dass Israel nach dem Fleisch, welche die Opfer essen, stehen die nicht in der Gemeinschaft des Altars. Was will ich nun damit sagen? Dass das Götzenopfer etwas sei oder dass der Götze etwas sei? Nein, sondern was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der bösen Geister seid. Schauen Sie, Vers 21. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der bösen Geister. Oder wollen wir den Herrn herausfordern? Sind wir stärker als er? Ich glaube, es ist sehr deutlich, was Paulus hier anspricht. Wenn Sie da Fragen haben, dann fragen Sie mich. Aber ich glaube, für Verständige, die das also hören, die werden begreifen, worum es hier geht. Wir können nicht in unseren religiösen Praktiken uns an Dinge halten, die klar und deutlich nichts mit der wahren Anbetung Gottes zu tun haben. Damit würden wir uns in den Bereich der Götzen begeben, in den Bereich der von Dämonen inspirierten religiösen Veranstaltungen. Schauen wir uns einmal an, was das Neue Testament über diese Kategorien zu sagen hat. von denen wir gesprochen haben. Nicht nur in Apostelgeschichte 15. Schauen wir uns einmal an, was uns mit Unzucht hier gesagt wird. Ist die Unzucht jetzt auch jetzt für Heiden mittlerweile erlaubt und für Christen erlaubt? Unzucht, was ist Unzucht? Unzucht ist jedwede sexuelle Betätigung außerhalb der Institution der Ehe. Ob das jetzt eine Unzucht ist mit Prostituierten, mit professionellen Prostituierten, ob das jetzt eine Unzucht ist, weil man noch nicht verheiratet ist, man ist vielleicht sogar schon verlobt, aber noch nicht verheiratet und begeht dann Geschlechtsverkehr miteinander, ob es Unzucht ist unter gleichgeschlechtlichen Paaren, wie man auch immer es formulieren will. Der Sex ist für die Ehe. Schauen Sie, was sagt Paulus in 1. Korinther Kapitel 6 und in Vers 18. 1. Korinther 6 und Vers 18. Flieht die Hurerei. Unzucht sollte es eigentlich übersetzt werden. Fornication im Englischen. Es geht mehr als um die Prostituierten, die sich da jetzt für Geld da von ihnen anwerben lassen. Es geht um allgemeine Unzucht. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, wer Unzucht betreibt, der sündigt an seinem eigenen Leibe. Wie können Sie ein Christ sein und gleichzeitig Hurerei, Unzucht betreiben? Schauen Sie, was es heißt hier. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Ihr seid teuer erkauft, darum preiset Gott mit eurem Leib. Aha, ich bin aber noch kein getaufter Christ, von daher kann ich ruhig Hurerei betreiben. Wenn Gott Sie beruft und wenn Gott Ihnen den Verstand öffnet, Ihren Sinn öffnet für die Wahrheit, dann hören Sie besser auf, Hurerei zu betreiben. Denn Sie werden den Heiligen Geist auch bei einer Taufe nicht erhalten, wenn Sie nicht vorher schon bereits Gott gehorsam sind. Schauen wir uns weiter an, eine Stelle in 1. Thessaloniker Kapitel 4. Und wenn Sie ein getaufter Christ sind und Sie werden jetzt in wenigen Wochen an dem Passahabend, einmal im Jahr, einem Gedächtnis, die Passa-Symbole zu sich nehmen, dann tun Sie es in würdiger Weise. Und wenn Sie da in Ihrem Leben Probleme haben, dann bemühen Sie sich schleunigst, die zu überwinden. Wenn Ihr Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dann wollen Sie den nicht mit Drogen, mit Tabak, mit Rauchen, mit Unzucht, mit anderen unschönen Dingen verunglimpfen und verschmutzen. Sie müssen sich darüber klar werden. Wenn Sie das tun, wenn Sie das nach wie vor weiterhin tun wollen, dann werden Sie den Leib Christi, das Opfer Christi verachten und dann werden Sie an dem Passa-Abend in nichtwürdiger Weise an diesen Dingen teilnehmen, zu ihrem eigenen Gericht. Eine sehr starke Warnung spricht Paulus hier aus. 1. Thessaloniker Kapitel 4 und in Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Das ist Gottes Wille, nach wie vor. Wie ich eben schon angedeutet habe, in Prophezeiungen für die Endzeit wird klar und deutlich davor gewarnt, dass Menschen sich nicht dadurch vergehen sollen, dass sie Blut trinken, Fleisch mit dem Blut essen oder unreine Tiere essen. Unreines Fleisch. Schauen Sie, das Gebot, dass man sich von unreinem Fleisch fernhalten muss, das bestand ja schon bereits lange vor Mose. Das bestand auch wiederum zur Zeit von Noah. Da wird das bereits schon deutlich gemacht. Denn da hatte reine und unreine Tiere in die Arche genommen. Mit anderen Worten, es war schon klar, dass da ein Unterschied bestand. Dieser Unterschied besteht heute noch. Gott will nach wie vor nicht, dass wir uns an solchen Dingen verunreinigen, verschmutzen. Jesaja 66. Ja, schmeckt aber doch so gut. Ist es gut für Sie? Das sind Gesundheitsgesetze. Da wundert man sich, dass man krank ist. Da wundert man sich, dass man irgendwie Schwierigkeiten hat, weil man eben nach wie vor weiterhin raucht, weil man nach wie vor weiterhin Drogen nimmt, weil man nach wie vor weiterhin Schweinefleisch isst und diese anderen schrecklichen, unreinen Tiere. Jesaja 66, Vers 3. Wer einen Stier schlachtet, der gleicht dem, der einen Mann erschlägt. Wer ein Schaf opfert, der gleicht dem, der einen Hund das Genick bricht. Sieh, Schaf ein reines Tier, Hund ein unreines Tier. Es geht um den Verzehr. Wer ein Speiseopfer bringt, gleicht dem, der Schweineblut spendet. Schweineblut. Doppelt falsch. Zunächst einmal Schweinefleisch unrein und dann auch noch das Blut. Wer Weihrauch anzündet, gleich dem, der Götzen verehrt. Wahrlich, wie sie Lust haben an ihren eigenen Wegen und ihre Seele gefallen hat an ihren Gräueln, so will auch ich Lust daran haben, dass ich ihnen wehe tue und ich will über sie kommen lassen, wofür ihnen graut. Denn ich rief und niemand antwortete. Ich redete und sie hörten nicht und taten, was mir nicht gefiel und hatten ihre Lust an dem, woran ich kein Gefallen hatte. Das ist eine Endzeitprophezeiung, denn es heißt in Vers 15, denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm seines Zornes mit scheltenden Feuerflammen. Denn der Herr wird durch das Feuer die ganze Erde richten und durch sein Schwert alles Fleisch. Und der vom Herrn Getöteten werden viele sein. Vers 17, die sich heiligen und reinigen für das Opfer in den Gärten, dem einen nach, der in der Mitte ist, und Schweinefleisch essen, gräuliches Getier und Mäuse, die sollen miteinander weggerafft werden, spricht der Herr. Ich kenne ihre Werke und ihre Gedanken und komme, um alle Völker und Zungen zu versammeln, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Schauen Sie, eine Endzeitprophezeiung. Gott hat sich nicht verändert. Gott sagt Ihnen nach wie vor, haltet euch von diesen falschen, unreinen Tieren fern, was euren Verzehr anbelangt, auch inklusive Blut. Ich meine, das ist ein Aspekt natürlich nur von vielen. Aber es ist schon ein wichtiger Aspekt in Gottes Augen. Wir haben deswegen so viele Sterne heute gelesen, um Ihnen zu zeigen, das ist nicht etwas, was Gott so gleichgültig lässt, wenn man ihn auf diese Weise missachtet. Jesaja 65, angefangen in Vers 2. Ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken wandelt, auf einem Wege, der nicht gut ist, nach einem Volk, das mich beständig ins Angesicht kränkt. Gott sieht das als eine Kränkung an, wenn sie das tun, was hier jetzt beschrieben wird. Sie opfern in den Gärten, räuchern auf Ziegelsteinen, sie sitzen in Gräbern, bleiben über Nacht in Höhlen, essen Schweinefleisch und haben Gräuelsuppen in ihren Töpfen. Andere Übersetzungen haben hier unreine Tiere, unreines Fleisch, Gräuelsuppen. Und sprechen, bleib weg und rühr mich nicht an, ich bin für dich heilig. Also das sind diejenigen, die diese Gräuel begehen, die sagen, ich bin heilig. Hier, mit dir, du bist unheilig, mit dir will ich nichts zu tun haben. Diese Selbsttäuschung ist ganz erstaunlich, die hier beschrieben wird. Die sollen ein Rauch werden in meiner Nase, ein Feuer, das den ganzen Tag brennt. Siehe, es steht vor mir geschrieben, ich will nicht schweigen, sondern heimzahlen. Ja, ich will es ihnen heimzahlen. Beides, ihre Missetaten und ihre Väter Missetaten miteinander, weil die Söhne den Missetaten der Väter gefolgt sind und das Gleiche getan haben. Spricht der Herr, die auf den Bergen geräuchert und mich auf den Hügeln geschändet haben. Ja, ich will ihnen heimzahlen, ihr früheres Tun. Und so weiter und so fort. Das sind sehr ernstzunehmende Warnungen. Keine Warnungen, die man einfach so hinansetzen sollte und ignorieren sollte. Und die zeigt Ihnen auch, diese Warnungen zeigen Ihnen, dass diese vier Punkte, die in Apostelgeschichte 15 erwähnt werden, nach wie vor auch heute noch gültig sind. Und in keinster Weise abgeschwächt worden sind oder in keinster Weise heute erlaubt sind. Schauen wir uns einmal in Offenbarung Kapitel 2 eine Stelle an. In Offenbarung Kapitel 2, es geht hier um eine Kirchenorganisation, eine Kirchenära auch, innerhalb der wahren Kirche Gottes. Und wie Sie ja vielleicht wissen, und wenn Sie das noch nicht wissen, wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht über das Buch der Offenbarung, die quasi einen Kommentar abgibt über das gesamte Buch der Offenbarung und auch diese Sendschreiben an die Gemeinden erklärt. Und wenn Sie diese Broschüre noch nicht haben sollten, dann schreiben Sie uns bitte und wir werden sie Ihnen kostenlos unverbindlich zusenden. Aber hier geht es um eine dieser Gemeinden der wahren Kirche Gottes. Offenbarung 2 und Vers 14. Was sagt Christus hier? Einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Vers 16, tut Buße, bereut, ändert euch. Wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes, wie immer hier angesprochen wird. Überbleibsel werden noch existieren, wenn Christus zurückkommt. Aber es geht hier darum, dass die nach wie vor irgendwo Götzen opfern, wie es heißt, Hurerei treiben, vom Götzenopfer essen. Die haben also wiederum ihre Religion so gestaltet, dass sie das Heidnische mit dem sogenannten Christlichen vermischt haben. Und Gott sagt, nein, das dürft ihr nicht tun. Ihr seid nach wie vor reine Leute, ihr habt reine Leute zu sein, gereinigt von eurem früheren falschen Wesen, aber ihr seid zurückgekehrt zu dem, was ihr einmal verlassen habt. Oder habt es vielleicht auch gar nicht so richtig verlassen. Seid in die Kirche gekommen und habt nach wie vor eure falschen Gewohnheiten mitgebracht. Also hier wiederum zwei Dinge werden erwähnt von den Vieren, über die wir gelesen haben in Apostelgeschichte 15, die nach wie vor nicht nur verboten sind, die Gott sehr ernst nimmt. Diejenigen, die sagen, dass in Apostelgeschichte 15 alles erlaubt ist zu tun, alle Gebote zu brechen, bis auf diese vier Kategorien dort, die da erwähnt werden, die werden ein finsteres und böses Erwachen haben. Denn was lesen wir in Offenbarung 21? Und ich hoffe, dass niemand von Ihnen, die mir heute zuschauen, eine solche falsche Idee verfolgen. Offenbarung 21 und Vers 8. Die Feigen aber und die Ungläubigen und die Frevler und die Mörder und die Unzüchtigen und die Zauberer und die Götzendiener und alle Lügner, also viel mehr wird hier angesprochen als nur diese vier Kategorien, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Die werden vernichtet werden. Die werden mit Feuer verbrannt werden. Wenn sie nach wie vor zu feige sind, für Gott einzustehen, zu feige sind, Gottes Gebote zu halten, zu feige sind, den Sabbat zu halten, zu meinen, ach, wenn ich das tue, was werden die anderen Menschen sagen? Oder wenn ich das tue, ich würde meinen Job verlieren. Oder wenn ich das tue, you know, ich kann ja dann, sagen wir mal, meine Familie nicht mehr ernähren. Zu feige, für Gottes Wort einzustehen. Und wenn das ihre Haltung ist und die sie nicht bereuen werden. Oder wenn sie ein Ungläubiger sind, wenn sie wirklich den Glauben nicht haben, dass Gott ihnen helfen kann in allen Situationen. Oder dass Jesus Christus wirklich der Gott des Alten Testamentes war, der aber dann zu einem Menschen wurde, der für sie starb, der 3 Tage und 3 Nächte im Grabe war, tot, der dann auferweckt wurde. Wenn sie nicht daran glauben, dass es ihr Potenzial ist, ein Mitglied der Gottfamilie zu werden. Wenn es nicht daran oder wenn es an ihrem Glauben mangelt, dass Christus zurückkommen wird, sie aufzuerwecken, wenn sie gestorben sind oder wenn sie noch leben, dass sie verwandelt werden in ein unsterbliches Geistwesen, wenn sie ein wahrer Christ sind und dass Christus dann hier auf Erden herrschen wird für 1000 Jahre, nicht irgendwo da im Himmel und so viele andere Aspekte. Wenn sie das nicht glauben und wenn sie weiter bei ihrem Unglauben beharren, und so heißt es, und die Frevler und die Mörder und die Unzüchtigen und die Zauberer, auch diejenigen, die sich der Astrologie anhängen, und all diese falschen Praktiken da, die aus dem Osten kommen, betreiben. Und die Götzendiener und alle Lügner. Wenn ihr Leben eine Lebensweise des Lügens ist, sie haben Gefallen an der Lüge, sie können schon zwischen Wahrheit und Lüge nicht mehr unterscheiden. Sie glauben der Lüge, der Evolutionsidee. Und was nicht alles. Letztendlich, wenn sie diese Dinge beibehalten, auch wenn ihnen die Augen geöffnet werden, werden sie die unvergebbare Sünde begehen und werden dann im folgenden Pfuhl vernichtet werden. Und ihr Eintritt in das künftige heilige Jerusalem wird ihnen nicht gestattet werden. Und auch das wird hier in Offenbarung 22 und Vers 16 erwähnt. Offenbarung 22 und Vers 16, da lesen wir. Offenbarung 22 und Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Er sagt also, ich habe das euch mit Autorität gesagt. Und was sagt er in Vers 15? Draußen sind die Hunde, also die sind nicht im neuen Jerusalem. Und wir hatten ja vor dem Hundelohn gesprochen. Und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Also Lügner, die die Lüge lieben und tun. Die werden nicht im neuen Jerusalem sein, wenn sie diese Dinge nicht bereuen. Natürlich, wenn sie in diese Kategorien fallen zur Zeit, bereuen sie, ändern sie ihre Lebensweise und werden sie zu einem wahren Nachfolger Jesu Christi. Sie können sich 100-mal einen Christen nennen, wenn sie diese Dinge tun, wenn sie daran gefallen haben, wenn sie nicht meinen, sie müssten das abstellen, dann sind sie in Gottes Augen kein, noch nicht einmal angehender Christ. So ernst ist das in Gottes Augen. Wir müssen uns von den Lehren der Dämonen entfernen. Alles dies, was dem gesunden Wort Gottes entgegensteht, sind Lehren von Dämonen. 1. Timotheus Kapitel 4. Die kommen nicht von Gott. Es ist 1000-mal egal, was ihre Kirche dazu sagen mag. Es stimmt mit dem, was die Bibel sagt, nicht überein. Und wenn das der Fall ist, dann sind diese Lehren nicht von Gott. 1. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten, in der Endzeit, einige von dem Glauben abfallen werden. Die hatten den Glauben, fallen davon ab, haben sich dann irgendwelchen Ideen verschrieben und ihr vielleicht einmal zu einem gewissen Teil gesunder Geist, wurde total verwirrt. Und der ist jetzt total verwirrt. Die sind abgefallen. Die haben verführerischen Geistern und teuflischen Lehren angehangen. Und dann reden sie von Verschwörungstheorien. Habt letztens wieder ein Memo bekommen von jemandem, wonach die Mondlandung nicht stattgefunden hat und die Erde ist flach und die Sonne kreist um die Erde und all dieser Quatsch. Warum vergeuden wir unsere Zeit mit einem solchen totalen Unfug? Und wie die Bibel sagt, es sind Lehren von verführerischen Geistern und teuflischen Ideen. Verleitet, Vers 2, durch Heuchelei der Lügenredner, die einen Brandmann in ihrem Gewissen haben. Die verführen und verführen andere und sind selbst verführt. Und das heißt, und es wird je mehr, desto ärger und schlimmer. Und vielleicht Gutgläubige, aber naive Leute hangen denen an und hängen denen an, folgen denen nach, zu ihrem eigenen Verderben. Was sagt uns Jesus Christus? In Matthäus Kapitel 19 und in Vers 17. Matthäus 19 und Vers 17. Ein junger Mann kam zu ihm und sagte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Er spricht zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Das kann man auf zweierlei Weise verstehen. Nun, Christus war ein Mensch geworden, total ein Mensch. Er war nicht mehr ein Gottwesen. Er hatte seine göttlichen Attribute abgelegt. Er wurde zu einem Menschen. Und aber trotzdem fragt er jetzt diesen Mann, verstehst du, dass ich nach wie vor derjenige bin, der Gott des Alten Testamentes war? Und verstehst du aber auch, dass Gott der Vater mein Vater ist und auch dein Vater werden soll? Also gut ist nur einer, Gott ist nur Gott. Gott ist nur gut. Kein Mensch ist gut. Schauen Sie, das ist das, was er hier fragt. Gut ist nur einer. Aber ich bin derjenige, der eben Gott war, der Immanuel, Gott im Fleisch. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Wollen Sie das ewige Leben erben? Dann halten Sie die Gebote des geistlichen Gesetzes, der 10 Gebote und der Rechtsvorschriften und der Satzungen, den wöchentlichen Sabbat, aber auch die heiligen, jährlichen Festtage, die ebenfalls Sabbate genannt werden, und halten sich von dem fern, was wir heute besprochen haben, und noch von viel mehr. Und der junge Mann, der wollte sich vielleicht ein bisschen rechtfertigen, sagte, ja, welche? Und hier gibt Christus die Antwort. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Alles Gebote aus dem Buch des Mose. Aber das waren die geistlichen Gesetze, die nach wie vor gültig sind. Damals gültig waren, heute gültig sind. Wenn Sie meinen, Sie könnten das nicht tun, Sie bräuchten das nicht zu tun, Sie könnten in wilder Ehe leben. Sie könnten einem nachfolgen, der sogar ein Führer zurzeit in Deutschland ist, der nach wie vor mit einer Frau verheiratet ist, aber mit einer anderen Frau zusammenlebt, und mir ist das total egal, wer es ist. Wenn Sie jemandem nachfolgen wollen, der ganz offensichtlich den homosexuellen Lebensstil betreibt, obwohl er eine sehr hochstehende Persönlichkeit war im politischen Leben, das ist nicht das, was Gott für gut heißt. Und Sie müssen sich entscheiden, wem wollen Sie folgen, Menschen oder Gott? Zum Abschluss. 1. Korinther, Kapitel 7. 1. Korinther, Kapitel 7 und in Vers 19. Hillary Clinton hat jetzt hier in Amerika Aufruhr erregt, indem sie gesagt hat, dass ein ungeborenes Kind keine verfassungsmäßigen Rechte habe. Und die Konservative, die war natürlich jetzt total erbost, weil damit ja da die Abtreibung bis zum Zeitpunkt der Geburt mehr oder weniger gut geheißen wird. Und die Demokraten, die waren erbost, weil Hillary Clinton jetzt ein ungeborenes Kind ein Kind genannt hat. Und diejenigen, die für die Abtreibung sind, die sagen, ja nun, das ist noch kein Kind. Das kann man nicht als Kind, als eine Person bezeichnen. Dieses Embryo oder Fötus, was immer, das ist noch kein Kind. Und das geht also zu weit mit der Vokabulatur. Was für eine unglaubliche Grausamkeit hinter all dem steckt. Und Leute, die halten Abtreibung für richtig. Den Mord an unschuldigen Kindern im Mutterleib für richtig. Ja, meinen Sie, dass Gott das so alles kalt lässt? 1. Korinther 7 und in Vers 19. Beschnitten sein ist nichts. Hier, darauf ging es und lief es hinaus in Apostelgeschichte 15. Beschnitten sein ist nichts. Unbeschnitten sein ist nichts. Wenn ihr es machen wollt, aus physischen Gründen, liegt an euch. Aber meint nicht, ihr müsst euch beschneiden lassen, weil das eine Voraussetzung ist, um das Heil zu erlangen, die Seligkeit zu erlangen. Nein, das ist nichts. Sondern was ist wichtig? Gottes Gebote halten. Darauf kommt es an. Tun Sie das. Bemühen Sie sich, es zu tun. Oder meinen Sie, das sei nicht wichtig? Das ist auch nichts. Ich kann so leben, wie ich will. Nun, Gott wird Ihnen schon dann die Augen öffnen, ob das wirklich so ist, wie er es sieht. Denken Sie darüber nach. Wenn Sie wiederum Interesse haben an unserer Broschüre über das Buch der Offenbarung, dann bestellen Sie sich ein kostenloses Exemplar. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.